Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute sprechen wir über eine Frage, die institutionelle Investoren, Asset Manager und Finanzierer gleichermaßen beschäftigt. Warum reicht es nicht mehr, einfach gut zu vermieten? Und warum sind gerade jene Wohnkonzepte, die auf den ersten Blick kompliziert wirken, PBSA, Microliving, Co-Living, möglicherweise die interessanteren Investments? Mein heutiger Gesprächspartner ist Jan-Christoph Maywald, CEO der REOS GmbH. REOS ist Plattformanbieter für moderne Wohnkonzepte und verbindet operatives Management, digitale Infrastruktur und datenbasierte Intelligenz zu einem integrierten System. Das Ziel dabei: effiziente, skalierbare und wertstabile Immobilien. Jan selbst kenne ich schon lange und er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Dienstleistungsbranche der Energie- und Immobilienwirtschaft mit. Über ein Jahrzehnt führte er als CEO die Noventi Group. Seit Anfang 2024 leitet er REOS. Darüber hinaus ist er stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Power Plus Communications AG, dem marktführenden Hersteller von Smart Meter Gateways.
Es gibt eine veränderte Investmentlogik. Früher war halt Wertsteigerung oft stark finanzierungsgetrieben. Wenn ich billiges Geld hatte, dann war ich mutiger in meinem Invest. Heute sind wir viel stärker auch auf unserer Kundenseite mit Fragen konfrontiert, die richtigerweise danach fragen, wie macht ihr den Betrieb? Also die Investmententscheidung ist sehr viel stärker betriebsgetrieben. Das hängt auch mit den Haltedauern zusammen der Immobilie, ja. Denn die hat sich spürbar verlängert, vor allem bei institutionellen Investoren. Und wenn ein Asset länger gehalten wird, wird plötzlich sehr relevant, wie gut es operativ gemanagt wird.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Und übrigens, die zugehörige App mit allen Limo-Podcasts finden Sie überall, wo es Apps gibt, kostenfrei zum Download. Und für weitere interessante Infos schauen Sie wie immer auch in die Limo-Shownotes.
Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Haufe Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufe.de.
Herzlich willkommen, lieber Jan.
Ja, guten Tag, lieber Jörg. Erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Ja, selbstverfreilich mit interessanten Themen. Immer, sag mal so zum Reinkommen, du wechselst nach über einem Jahrzehnt an der Spitze der Noventi Group zu einem Plattformanbieter für studentisches Wohnen und Co-Living. Was hat dich an REOS gereizt und was hat dich in der Zeit seither am meisten überrascht?
Was hat mich an REOS gereizt? Ich glaube, es war genau diese Kombination, die man in der Immobilienwelt nicht so oft findet, nämlich auf der einen Seite eine eigene Software- und Plattformkompetenz mit einer ganzen Entwicklungsabteilung und einem klaren Fokus auf Digitalisierung und KI. Ja, das war für mich kommend aus eher klassischen Organisationsformen eine tolle Herausforderung. Und auf der anderen Seite, ja, eigentlich ein sehr operatives Geschäft, also eher kleiner Mittelstand, ja, also Property Management im echten Alltag der Immobilie, also so richtig hands-on.
Ja. Yeah.
Und überrascht hat mich in den ersten Monaten tatsächlich die Arbeitsrealität. Aha. Ich kam aus sehr großen, strukturierten Organisationen und plötzlich war ich in einem, ja, wirklich stark unternehmerischen, fast vollständig remote geprägten Umfeld. Okay. Ich hatte am Anfang nicht mal ein eigenes Büro. musste mir also meinen Arbeitsplatz jeden Morgen selbst suchen und erstmal schauen, ja, wo ich überhaupt den Stecker in den Laptop bekomme.
Ja, ich meine, aber du warst ja auch vorher viel unterwegs. Wir haben uns viel draußen getroffen, auch auf Messen und Kongressen. Und du hast eigentlich immer überall auch gearbeitet, ne?
Ja, genau. Also den Reiz hat ausgemacht eigentlich ein junges Team, ne? Hohe Geschwindigkeit, viel Eigenverantwortung und die Chance, Dinge wirklich neu zu denken. Ja, also wir waren also nicht nur technologisch unterwegs, sondern eben auch ganz konkret in der Frage, wie Immobilien zukünftig besser, effizienter und ja vor allen Dingen nutzenorientierter betrieben werden können. Ja, und da hat der Gründer sich richtigerweise, glaube ich, wir verstehen uns sehr gut, entschieden und hat gesagt, ey, wenn ich hier so einen stark skalierenden operativen Betrieb aufbaue, dann hole ich mir vielleicht jemanden Älteres dazu, der, ich sag mal, da auch im Bereich der Dienstleistung schon länger Erfahrung hat.
So, und jetzt kommen wir hier zu der Auflösung von PBSA, das ist Purpose-Built Student Accommodation. Wie auch Microliving und Co-Living sind das ja spannende Segmente. Und dann kam die Zinswende, Bewertungskorrekturen, Insolvenzen. Erzähl uns doch mal was über die aktuelle Marktlage. Wer hat denn die letzten 2 Jahre überlebt und warum?
Ja, wenn ich auf den Markt schaue, ist es tatsächlich so, dass diese Segmente PBSA, Microliving und Co-Living sich in den letzten 2 Jahren tatsächlich robuster entwickelt haben als viele andere Assetklassen.
Aha.
Also während wir bei Büroimmobilien beispielsweise im Retail oder auch bei durchschnittlich betriebenen Wohnportfolien erhebliche Korrekturen gesehen haben, haben wir bei uns im Segment eigentlich gesehen, dass sich das fast entkoppelt hat. Also es liegt aus meiner Sicht vor allem daran, dass dort eine sehr konkrete Nachfrage auf ein oft knappes Angebot trifft.
Mhm. Aber lass uns mal gucken. Also so die klassische Wohnimmobilie gilt ja immer noch als sicheres Investment. Miete rein, Kosten raus, der Wert steigt. Ist denn die These, standardisiertes Wohnen hat ausgedient, nicht vor allem ein bequemes Verkaufsargument für Plattformanbieter wie euch, wie Reos?
Also verkaufen ist in jedem Fall herausfordernd, weil du musst immer Referenzen liefern. Ja?
Ja.
Ich glaube, was sich grundsätzlich erstmal verändert hat, ist, es gibt eine veränderte Investmentlogik. Ja, früher war halt Wertsteigerung oft stark finanzierungsgetrieben. Also wenn ich billiges Geld hatte, dann war ich mutiger in meinem Invest. Heute sind wir viel stärker auch auf unserer Kundenseite mit Fragen konfrontiert, die richtigerweise danach fragen, wie macht ihr den Betrieb? Also die Investmententscheidung ist sehr viel stärker betriebsgetrieben. Das hängt auch mit den Haltedauern zusammen der Immobilie,
ja,
denn die hat sich spürbar verlängert, vor allem bei institutionellen Investoren. Und wenn ein Asset, ist klar, länger gehalten wird, wird plötzlich sehr relevant, wie gut es operativ gemanagt wird.
Da gibt es ja jede Menge Geschichten. Also es gibt mancherorts Mietpreisbremse, es gibt Milieuschutz, es gibt steigende Betriebskosten, es gibt ESG-Druck. Wer normalerweise nur auf die Mietlinie schaut, der übersieht ja wesentliche Wert- und Risikotreiber. Du sprachst von Investmentlogik. Wie hat sich denn die verändert angesichts dieser genannten Dinge?
Wir werden daran gemessen, nicht, dass wir beispielsweise der Bank oder Eigentümern Geschichten erzählen, sondern wir werden hart daran gemessen, ob wir tatsächlich im Betrieb Qualität zeigen. Also wer heute im Wohnen nur auf die Mietlinie schaut, der greift aus unserer Sicht eigentlich zu kurz. Mhm. Die politischen und sozialen Grenzen des Mietwachstums sind real. Ja, klar, wir haben die, wie du es richtig sagst, die Mietpreisbremse, Regulierung, steigende Betriebskosten, die ESG-Anforderungen, all das setzt dem klassischen Modell, Rendite primär über Preissteigerung zu erzeugen, deutlich engere Grenzen. Ja, am Ende beginnt jede Rendite im Wohnen zunächst einmal beim Mieter, also beim zufriedenen Mieter und beim Vermietungserfolg. Und genau da verschiebt sich die Logik. Also wir sehen in unseren Segmenten Vermietungsquoten von mehr als 96%. Und selbst dann, wenn man Renovierungszeiten und nicht vermietbare Einheiten während Umbauphasen mit berücksichtigt, ja, kann man sich vorstellen, dass wir viel Kraft in den Betrieb der jeweiligen Immobilie legen.
Ist ja auch klar. Ich meine, wenn nicht so viel Nachfrage nach Immobilien ist, muss man halt den Betrieb besser machen. Und da gehören ja viele Sachen dazu, also Flächeneffizienz, Vertragsmanagement, die Community, digitale Prozesse, Möblierung, Instandhaltung. Ich meine, das ist aber dennoch, hört sich das an wie ein großer Aufwand für einen doch überschaubaren Ertrag. Und wo schlägt bei eurem Modell Komplexität in echten messbaren Wert um? Hast du da ein Beispiel?
Ja, habe ich. Es gelingt ja insgesamt nur, wenn mehrere Dinge zusammenspielen. Also wir haben schon gesagt, Vermietung ist key, klar. Aber dabei geht es in Zukunft eben um standortbezogene Vermarktungskonzepte. Ja, also wo wir früher einen regionalen Makler eingesetzt haben als Hauseigentümer, weil wir dachten, durch starke Regionalität weiß der besonders gut Bescheid, weil wie der Bedarf an dem Standort ist. So greifen heute beispielsweise Online-Vermarktungskonzepte, die genau in der Zielgruppe die Leute ansprechen, also bei uns internationale Studenten, internationale Young Professionals, ja, die gar keinen anderen Weg nehmen, als online sich sozusagen die nächste Wohnung zu suchen. Und zweitens gibt es natürlich operativ einen starken Turnaround bei Renovierung und Wiedervermietung. Also hier müssen wir schnell agieren, dass alles immer auf dem besten Stand ist. Das schaffen wir dadurch, dass wir durch unseren hohen Digitalisierungsgrad, wie auch in der Vermarktung, sicherstellen, dass beispielsweise Aufträge an die Dienstleister, die für die Schönheitsreparaturen und Instandhaltung verantwortlich sind, auch so schnell umgesetzt und beauftragt werden, dass hier das erstklassig hergestellt wird. Darüber hinaus, nächster großer Effekt ist, wir haben in den Micro-Living Apartments oder Micro-Living Gebäuden oder PBSA Gebäuden haben wir natürlich eine ganze Reihe von Zusatzflächen und auch Zusatzservices, die wir dort anbieten.
Der Concierge.
Die wollen alle gemanagt werden und wir tun das halt als digitaler Concierge. Ja, also du buchst bei uns Lernräume oder einen Platz im Lernraum, du buchst ins Fitnesscenter, du buchst Waschmöglichkeiten, du hast einen Klavierkeller oder einen Schlagzeugkeller, je nachdem, was dann zur Verfügung gestellt wird. Und durch digitale Zutrittserteilung können die Bewohner das entsprechend mitnutzen und auch sehen, wie stark belebt ist. Und das sind natürlich alles Zusatznutzen, die da entstehen. Und damit rechtfertigt sich im Grunde genommen auch das Preis-Nutzen-Verhältnis für die Mieter, die sich hier in unseren Objekten bewegen.
Okay, also dann jetzt mal Butter bei die Fische. Was kostet denn ein Bett in so einem PBSA-Asset wirklich zu betreiben? Und wo macht dann so ein Plattformanbieter wie REOS den entscheidenden Unterschied gegenüber einem klassischen Verwalter?
Also der klassische Verwalter fairerweise kommt in unserem Segment gar nicht vor.
Okay. Wie der Concierge auch nicht, ja? Das hast du eben so nebenher gesagt.
Ja, der Concierge wird meistens gestellt in den von Pachtbetreibern betriebenen Objekten. Das sind eigentlich in Wirklichkeit unsere Mitbewerber in diesem Feld. Wir sind derzeit in Deutschland einer der wenigen, die sozusagen die Property-Management-Leistung auf Basis eines Management-Vertrages anbieten. Damit bringen wir den Eigentümer natürlich tiefer in die Wertschöpfung dessen, was sonst beim Pachtbetreiber geblieben ist. Und das ist für unsere Eigentümer und unsere institutionellen Eigentümer besonders interessant.
Gibt es irgendeine Kennziffer, wie ich jetzt so gefragt habe, ein bisschen ketzerisch, was kostet so ein Bett?
Naja, es gibt eine. Wir sind organisiert beispielsweise bei der Bufingesa. Die gibt immer eine Micro-Living-Studie raus jedes Jahr für Micro-Living-Apartments. Und die haben erhoben quer über die Portfolien, dass hier, ich sag mal, die Betreibungskosten, also Betriebskosten all in dem Bereich, den wir da bewirtschaften, etwa bei 8 Euro pro Quadratmeter liegt. Und man kann das vergleichen, wenn man andere Studien wahrnimmt, mit Apartmentbetreibern oder Betreibern in Pachtmodellen, die auch dann Zahlen ausgeben wie 20 Euro pro Quadratmeter. Ja. Also da sieht man schon, da tut sich was und da tut sich auch eine Spanne aus. Also wir sprechen ganz konkret um und bei etwa 200 Euro pro Bett und Monat, was an operativem Aufwand über unsere Verwaltungssystematik notwendig ist. Und das ist ja nicht allein unsere Gebühr, sondern natürlich alles, was sozusagen in den Betriebskosten mit enthalten ist. Und dabei muss man wissen, wir sprechen von möblierten Apartments, sprechen von voll WLAN-versorgten Apartments, wir sprechen von Apartments, die auch die Energiekosten flat in der Miete mit berücksichtigen.
Das wäre die eine Sache. Danke für die konkrete Zahl. Jetzt lass uns mal so an Richtung gemischt genutzte Quartiere so ein bisschen denken. Ist das nicht die Königsdisziplin? Wohnen, Gewerbe, Mobilität, Energie, Community. Da ist doch eine große Wertschöpfung auch in der Orchestrierung drin und nicht nur im Quadratmeter. Wer kann das aber schon und wie gut seid ihr da drin in solcher Orchestrierung?
Alles lebt von Referenzen. Wir haben eine große Referenz, weil wir inzwischen mehr als 2000 Wohnungen, gefördertes Wohnen und gemischt gefördertes Wohnen für die Bayernheime in Süddeutschland bewirtschaften. Mhm. Fairerweise ist grundsätzlich erstmal für Leute, die wie wir mit ihrer Digitalisierungsstrecke von der Vermietung über die Nutzungsdauer bis wieder zum Mieterwechsel alles digital machen, ist Wohnen im klassischen Sinne und auch mit dem geförderten Wohnen eigentlich eher einfacher. Mhm. Ja, und tatsächlich kommt die Königsdisziplin und damit wieder die höhere Komplexität und damit auch für uns das Interesse an dieser Art von Quartieren, die wir eben auch bei der Bayernheim sehen, ins Spiel, weil wir tatsächlich diese Orchestrierung herbeiführen können. Und wodurch entsteht das? Das entsteht natürlich dadurch, dass alle Teilnehmer an so einem Quartier, so wie du sie aufgezählt hast, am Ende des Tages ja eine Kommunikationsplattform brauchen. Ja, also sie haben Abstimmungsbedarfe untereinander. Ja, denken wir an die Ladesäule, da will keiner in der Schlange stehen. Ja, bei der Gemeinschaftsnutzung von irgendwelchen Räumen will jeder wissen, dass wenn er den Weg aus dem fünften Stock nimmt, dann möchte er auch eine Wahrnehmung darüber haben, dass eine Waschmaschine tatsächlich gerade zur Verfügung steht und so weiter und so weiter. Ja. Also das ist ja so die klassische Orchestrierung plus das Synchronisieren der einzelnen Interessen unterschiedlicher Nutzer. Ja, wenn wir hier Gewerbe, gefördertes Wohnen, etwas höher angesiedeltes Wohnen und so weiter zusammenbringen, dann schaffen wir das über unsere Mieter-App.
Ja, genau, das hat jeder auf seinem Handy. Ich wollte gerade fragen. Das
hat jeder auf seinem Handy. Die Mieter können sich untereinander austauschen. Man kann sich direkt mit uns austauschen. Führt übrigens dazu, dass wir so rund 250.000 Tickets, also 250.000 Aufträge im Jahr erhalten von den Mietern. Und nicht, weil die Objekte so schlecht laufen, sondern weil wir es beispielsweise mit Erstwohnenden zu tun haben. Ja? Mhm. Also Studenten, die das erste Mal alleine leben. Ja? Die schreiben natürlich auch schon mal ein Ticket, wenn wir wenn es passiert ist, dass sie ein Ei auf dem Ceranfeld direkt aufgeschlagen haben und sich wundern, dass es nicht fertig wird und dann uns fragen, ob sie eine Pfanne brauchen.
Das ist die Geschichte für die Erstis. Da habt ihr auch noch was zu bieten. Ne? Lass uns mal nochmal zu dem Beruflichen wieder zurückkommen. Also das Ganze ist ja Asset Management. Ja? Und ich höre immer so, wir haben zu viele Daten, aber dabei zu wenig Entscheidungsgrundlagen. Wo liegt denn die Grenze zwischen dem, was REOS liefern kann und was Aufgabe eines Asset Managers nach wie vor bleibt?
Wir haben eine Dienstleistungsaufgabe. Ja, wir spielen für den Asset Manager. Er ist unser Auftraggeber. Okay. Alles klar. Die Rollen sind aus meiner Sicht relativ klar verteilt. Und das ist, glaube ich, auch genau die Stärke des Modells. Der Asset Manager vertritt den Eigentümer. Und er ist für die Wertsteigerungsstrategie des Assets verantwortlich. Mhm. Ja, also für die zentrale Frage, was ist die richtige Positionierung? Welche Maßnahmen sind sinnvoll und welche Investitionen lohnen sich? Wie entwickelt sich das Asset insgesamt? Ja. Unsere Aufgabe ist, ihn dabei maximal zu unterstützen und auch proaktive Vorschläge zu machen, wo wir beispielsweise bessere operative oder auf der datenbasierten Grundlage bessere Ergebnisse zu erzielen sind an dem jeweils zuständigen, also an der jeweiligen Immobilie, für die wir zuständig sind. Das heißt, wir sorgen dafür, dass aus den Daten überhaupt wirklich steuerungsrelevante Informationen und damit auch Entscheidungsvorschläge für den Asset Manager entstehen. Ja, wir machen quasi transparent, wie sich Miete, Kosten, Servicequalität, Instandhaltung oder Risiken im Alltag der Immobilie tatsächlich entwickeln. Also auf den kurzen Nenner gebracht, wir sind dafür verantwortlich zu sagen, wie geht's der Immobilie? Und was kann man tun, damit es ihr besser geht?
Wer aber die Daten hält, hält ja auch die Macht. Ja? Also wenn REOS jetzt operatives Management, digitale Infrastruktur und Datenbasis eines Assets kontrolliert, wer hat denn das Asset wirklich unter Kontrolle? Und was passiert zum Beispiel mit den Daten, wenn der Eigentümer den Betreiber wechseln will?
Ja, das erleben wir ja, wenn wir Immobilien sozusagen in unseren Bestand übernehmen, erleben wir ja den Wechsel von der anderen Seite.
Ja.
Das ist manchmal sehr grausam. Ja, also
okay.
Da gibt es Minimaldatenräume, die vielleicht gerade noch für den Deal erforderlich waren. Und ansonsten gibt es wenig, schon gar nicht Digitales, was man nutzen kann, um sich sozusagen einen ersten schnellen Onboarding-Überblick über die Immobilie zu verschaffen. Wir sind also in unserem Onboarding-Prozess in der Regel die Erstaufräumer und Erstdigitalisierer aller Daten, die man eigentlich braucht, um eine Immobilie vernünftig zu managen. Und danach, also ich habe es noch nicht erlebt, dass wir Mandate im großen Stil verloren haben, aber natürlich haben wir auch das eine oder andere Offboarding gehabt. Wir übergeben einen digital kompletten Datenraum, auf dem wir ja über 2 bis 3 Jahre bewiesen haben, dass wir eine Immobilie rundum gemanagt haben und die Daten gehören dem Eigentümer.
Alles klar, das ist eine klare Aussage. Sag nochmal, Daten, ich meine, da kommst du ja her, die digitale Infrastruktur, da kennst du dich aus, noch von deinen vorherigen Aufgaben. Wie weit ist eigentlich die Branche jetzt, wenn es darum geht, Technologie oder auch KI, jetzt nicht nur als Marketing-Argument, sondern wirklich als operativen Renditehebel einzusetzen?
Also mir steht das natürlich nicht zu, das zu beurteilen. Es gibt darüber Studien, also ich weiß, dass EY, ich habe das gelesen, regelmäßig sich mit der Immobilienbranche und dem Digitalisierungsgrad auch in anderen Branchen beschäftigt und das auch befragt. Was so insgesamt rauskommt aus diesen Erhebungen, ist, dass die Immobilienbranche nicht ganz weit vorne ist, dass vor allen Dingen das größte Defizit in diesem Data Lifecycle Management der Immobiliendaten entsteht. Also das ist das, wo nämlich die Datensammler, die wir ja eigentlich sind, weil wir erstens aufräumen, zweitens dann ja laufende Bewegungsdaten festhalten und auch digital nachvollziehbar machen. Das gibt's eben nicht oder es bleibt in Betreiberhand, wenn es ein Pachtmodell ist. Mhm. Und insofern sind die Eigentümer eigentlich sehr stark daran interessiert und da haben sich auch alle in der Studie dafür stark ausgesprochen, dass das der größte Bedarf ist, eben zu schauen, wie sozusagen diese Lifecycle-Daten für eine Immobilie kontinuierlich auch gehalten werden und weiterentwickelt werden. Ja. Muss vor allen Dingen beim Übergang von Immobilien muss das ja immer wieder auch durch Beratungsunternehmen neu wieder erfasst werden und so weiter, wenn nicht solche Digitalkonzepte wie wir vorher im Einsatz waren.
Das ist schon mal gut zu hören, dass da die Daten kompakt mit übergeben werden. Lass uns nochmal zum Thema Vergütungsmodelle kommen. Also traditionelle Vergütungsmodelle belohnen ja den Aufwand, nicht das Ergebnis. Seid ihr bei REOS wirklich bereit, euren Erfolg am NOI des Eigentümers zu messen?
Ja, ausdrücklich. Also wir haben eine Erfolgskomponente in unserem Honorar und die richtet sich tatsächlich in einem Prozentsatz am Ergebnis der Immobilie, also am NOI. Das führt dazu, dass wir natürlich schon vor Auftragsvergabe oder Annahme in dem Fall uns gemeinsam mit unserem Mandanten Gedanken darüber machen, was soll mit der Immobilie erreicht werden. Also wir brauchen ein gemeinsames Zielbild, damit wir eben genau mit unseren Findings und unseren Maßnahmen, die wir vorhalten und auch vorschlagen wollen, dann in dieselbe Zielrichtung das Asset Management unterstützen. Das heißt, hier arbeitet Property Management und Asset Management ganz eng zusammen, entlang tatsächlich einer vorher festgelegten NOI-Planung, die wir uns auch gegenseitig offenlegen und wo wir auch Hinweise geben, wo wir glauben, dass es in der Zeitabfolge oder auch von der Gesamtstruktur nach unserer Erfahrung und auch durch unser Benchmark, neutralisiertes Benchmark, was wir über unsere Objekte haben, hinkommen kann. Sollten wir das nicht sehen, tun wir uns ganz schwer. Ja, also dann sprechen wir das auch offen an und das ist ja auch eine gegenseitig faire Information.
Ich meine, das ist so sozusagen eine Open Book Policy, die ihr da macht. Wie offen seid ihr denn? Also nehmen wir mal an, es gibt mal schlechte Performance, auch wenn ihr euch das vorher noch so gut miteinander überlegt habt. Geht ihr dann auch runter mit eurer Erfolgskomponente?
Ja, wer mitgehangen, mitgefangen, ja. Okay. Also das, deswegen heißt es ja Erfolgskomponente. Also wenn wir unsere Vermietungsquoten nicht erreichen, dann spüren wir das im Ergebnis der Immobilie und dann ist das, was wir erhalten, deutlich weniger.
Okay, lass uns nochmal jetzt hier langsam schon zum Schluss kommen. Ich hätte noch eine Frage ESG betreffend. Ja, das ist ja regulatorische Realität, also es gibt Taxonomie, CSRD, EU-Gebäuderichtlinie und so weiter. Es gibt aber auch solche Sachen wie Omnibus, die das Ganze jetzt wieder auf die lange Bank geschoben haben. Ist ESG-Compliance noch ein echtes Investmentargument gegenüber Kapitalgebern?
Am Ende des Tages kommt heute kein Asset Manager und kein Investment Manager durch sein Committee, ohne nachzuweisen, dass er ESG-konform das Immobilienportfolio betreibt. Ja, also okay. Da gibt es ganz harte Spielregeln. Das kommt natürlich aus den Regularien des Finanzmarktes. Und von daher muss das geliefert werden. Und das ist auch eine Sache, die uns natürlich immer ins Gespräch bringt, weil unsere Ansätze, hier ESG-Daten zu liefern, eine deutliche Arbeitserleichterung sind und wir damit klar dieses Pflichtprogramm erfüllen können. Also das ist nicht wegzudenken.
Okay. Sag mir noch, ich hatte gedacht oder hatte dich auch schon mal gefragt, ob eventuell auch Eigentümergemeinschaften eure Kunden werden. Und da hast du gesagt, nee, eher nicht. Sag mal, ab welcher Portfoliogröße kann man mit euch arbeiten?
Also wir beschäftigen uns zielführend immer mit Objekten mit ungefähr 100 Einheiten beginnend. Mhm. Ja, und wir versuchen zunächst Eigentümer zu adressieren, die auch mehr als ein Objekt betrieben haben wollen oder wo wir zumindest eine Chance haben, in das Management eines Portfolios zu kommen. Gut, das ist nicht immer gegeben, aber wir leben von der Skalierung und wir haben den größten Hebel für den Eigentümer auf große Zusammenhänge. Und insofern, wir sind ein Scale-up, ja. Also wir sind eine Firma, die versucht, größer zu werden. Wir fangen erstmal typischerweise dort an, wo im Grunde genommen unser bestes Zielgebiet ist.
Und ihr würdet mit hochskalieren, mit den Auftraggebern. Mhm. Jan, halbe Stunde ist schon gleich rum. Eine Abschlussfrage, ohne die kommt keiner hier raus. Wenn wir dir eine Limo ausgeben, mit wem würdest du die gerne trinken und warum?
Das ist ein gutes Angebot. Ich würde die Limo wahrscheinlich gerne mit Luka Mucic trinken, dem neuen CEO von Vonovia. Warum? Weil ich habe großen Respekt für die Dimension und die Vonovia mit mehr als 500.000 Wohnungen hat, denke ich, ähnlich gute Herausforderungen, wie wir sie auch sehen und wie wir sie eben beispielsweise durch Software lösen. Also ich kann mir vorstellen, dass unsere Software- und Plattformlogik on top auf bestehende ERP-Systeme von SAP und so weiter, hoffe nicht zu vergessen, ja, durchaus nutzenstiftend wäre. Und das Gespräch wäre, glaube ich, super spannend. Da würde ich wahrscheinlich wahnsinnig viel lernen. Und ich weiß gar nicht, ob die Limo dann so wichtig wäre, aber es wäre, glaube ich, ein super spannendes Gespräch.
Ob Limo oder Kaffee oder vielleicht ein Glas Wein oder was auch immer. Ja, wir sind ein B2B-Podcast, der wird gehört in der Branche. Das kann ja schon sein, dass das dem Luka Mucic zu Ohren kommt. Vielen Dank, Jan, für deine Offenheit, für deine Klarheit und auch dafür, dass du unbequemen Fragen nicht ausgewichen bist. Auf Wiederhören, Jan.
Ja, Wiederhören. Vielen Dank, Jörg. Das war sehr sympathisch. Das hat mir Spaß gemacht.
Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Jan-Christoph Maywald, CEO der REOS GmbH. Er ist ja ein ausgewiesener Kenner digitaler Infrastruktur und auch von operativen Dienstleistungsmodellen. Er hat uns heute, ich finde, einen sehr ehrlichen Blick in die Welt moderner Wohnkonzepte gegeben, mit ihren Chancen, aber auch zum Teil mit strukturellen Widersprüchen. Besonders erhellend fand ich persönlich, dass ich jemanden nochmal, auch wenn er schon länger im Geschäft ist, nochmal der Chance öffnet, wirklich neu zu denken, dass man einfach richtig nochmal in nutzerorientierte Betriebsmodelle, die jetzt ja auch in aller Munde sind, da eindenkt, dass man merkt, die Investmentlogik hat sich geändert, auch die Kundenseite fragt nach Betrieb und Preissteigerungen sind jetzt nicht mehr so automatisch, dass sie für die Rendite maßgeblich sind. Und ich finde auch aller Ehren wert, dass hier 200 Euro pro Bett und Monat, dass damit Betriebskosten für zum Beispiel Studentenwohnheime genannt wurden. Und finde auch nochmal ganz klar und schön definiert die Rollenabgrenzung zwischen Asset Management und Property Management. Das finde ich alles ziemlich nutzwertig und eingängig. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Besondere auch an dem Podcast, wann immer Sie uns hören wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch den besonderen Blick für Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Natürlich auch mit Fokus auf innovative Wohnkonzepte und die Plattformen, die Sie tragen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.